Ja, für die Gäste unter uns, wir behandeln gerade in den Sonntagen die größte Predigt, die je gehalten wurde. Es ist die Predigt, mit der unser Herr seinen Dienst hier auf Erden eigentlich begonnen hat. Es ist die Predigt in Matthäus 5 bis 7, eingegangen in unseren Kulturkreis als die Bergpredigt. Jesus hat sie gehalten auf einem Berg oder auch einem Hügel am See Genezareth. Und in den ersten Predigten und in der Botschaft, mit der Jesus anfängt, wollte Jesus ganz neue Maßstäbe setzen von Menschen und wie sie sich darstellen im Reich Gottes. Und er kennzeichnet sie dann mit gewissen Charaktereigenschaften und sind bei uns bekannt als die Seligpreisungen. Der Charakter von einem Menschen, der zu Gott gehört, findet sich ganz am Anfang eigentlich als die Zugangsvoraussetzung, Teil in Gottes Reich zu sein. Und danach hat Jesus dann ausgeführt, was dieser Charakter eines Christen in dieser Welt für Wirkung haben sollte. Wenn wir das leben, was Jesus fordert und in diese Charakterbeschreibung hineinpassen, dann kann das nicht ohne Wirkung bleiben in dieser Welt. Und so hat Jesus dann gesagt, ihr seid das Salz der Erde, wenn ihr zu mir gehört und diesen Charakter auslebt, dann bleibt ihr nicht ohne Wirkung. Dann seid ihr Licht. Und das waren so die Anfangsdinge, die Jesus gesagt hat. Und heute werden wir uns einen Abschnitt anschauen, wo ein ganz neuer Abschnitt beginnt, der sogenannte Hauptteil. Und das sind die Verse Matthäus 5, Verse 17 bis 20. Und ich lade ein, dass wir die gemeinsam aufschlagen und da mal hineinlesen. Dort nämlich sagt Jesus in Matthäus 5, 17 bis 20, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis es alles geschehen ist. Wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das ist Jesu Beginn von einem neuen Abschnitt. Und viele Ausleger bezeichnen diese Verse als die schwierigsten im ganzen Neuen Testament oder die schwierigsten in der ganzen Bibel. Was bitte schön meint Jesus hier? Und ich habe sehr viel daran geknabbert und trotzdem will ich gerne mit euch damit hineingehen. Die Frage ist, und wir müssen uns immer wieder auch versuchen, in die Zeit hineinzuversetzen, in der Jesus diese Rede gehalten hat. Das war ja die Zeit des Judentums und die Menschen waren geprägt von diesem Gesetz. Und bisher hat Jesus in seiner Bergpredigt nichts davon erwähnt. Und man könnte fast denken, ja, wo ist das Gesetz? Und wenn man sich Jesus anschaute, diesen Mann, der auf einmal auftrat, der hatte keine Ausbildung als Schriftgelehrter, der hatte keine Schule durchlaufen wie die sonstigen Männer, führenden Männer der damaligen Zeit. Das war ein ganz einfacher Mann, ein Zimmermann, ein Handwerker aus Nazareth, der sich dann, als sein Dienst begann, nach Kapernaum aufmachte und dort seinen Dienst begann. Und auf einmal tritt er auf, hat eine Botschaft zu verkünden und hat sogar eine Botschaft mit Autorität. Und die Menschen schauen zu ihm auf und denken, wer ist das? Und Jesus war nicht nur ein Mann, der nicht eine Schule durchlaufen hatte, sondern er war sogar noch so anmaßend, dass er die führenden Männer der damaligen Zeit, die Schriftgelehrten und Pharisäer, kritisierte. Ihre Lehre wirklich in Frage stellte und ihre religiöse Praxis. Und Jesus ging sogar so weit, ihre Gesetze und Gebote zu übertreten. Einer der großen Streitpunkte, den Jesus immer wieder hatte, war der Streitpunkt um den Sabbat. Man warf ihm vor, er würde den Sabbat brechen und nicht den Sabbat heiligen. Und Jesus war sogar auch in der Weise ganz anders wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Er hatte Gemeinschaft mit Zöllnern und Sündern. Etwas, was überhaupt nicht zusammenpasst mit einem Mann, der das Gesetz lehrt. Und deswegen kamen bei den Menschen damals Fragen auf. Du lehrst mit solch einer Autorität und solch einer Vollmacht, aber die Frage ist, welche Bedeutung hat jetzt das Gesetz noch? Jesus, hat das keine Bedeutung mehr? Müssen wir uns daran nicht mehr halten? Was denkst du über all diese Fragen? Und Jesus wollte das jetzt ganz klar machen, dass er eine Beziehung hat zu diesen Fragen, dass er eine Antwort hat. Und so beginnt er diesen Abschnitt hier. Und der erste Punkt, den wir jetzt behandeln wollen, ist, welche Bedeutung Jesus hat das Gesetz? Und Jesus beginnt dann so, wie wir es hier auch sehen, meint nicht. Das bedeutet, da gab es in den Köpfen der Menschen Gedanken, die dachten, Jesus ist da und das Gesetz hat keine Bedeutung mehr. Es ist sozusagen aufgehoben, außer Kraft gesetzt, ausgelöscht. Und genau gegen diese Gedanken bezieht Jesus sich und sagt, Leute, das, was die Menschen über mich denken, dass ich gekommen bin und das Gesetz auslösche, das stimmt nicht. Ich habe einen anderen Auftrag. Ich bin nicht gekommen, auszulöschen, sondern ich bin gekommen, zu erfüllen. Und dann finden wir hier diese Aussage, welche Bedeutung hat das Gesetz? Welche Bedeutung hat das Alte Testament? Und so wie Karl-Heinz es schon auch eingeleitet hatte, ist es auch für uns, nicht nur für die Menschen der damaligen Zeit, eine Frage, die uns beschäftigen sollte. Immerhin sind mehr als zwei Drittel dieser Bibel, die wir als unser Wort Gottes bezeichnen, Altes Testament. Voll von Gesetz, voll von Dingen, die weit weg von unserer Lebenswirklichkeit auch sind. Und die Frage ist, was machen wir damit? Und Jesus gibt hier eine deutliche Antwort. Jesus sagt, das Gesetz habe ich nicht aufgehoben und ausgelöscht, sondern ich habe es erfüllt. Und lasst uns kurz ein paar Gedanken darüber machen, was bedeutet hier das Gesetz, von dem Jesus hier redet. Das Gesetz ist wahrscheinlich, oder diese Formel, das Gesetz und die Propheten, ist ein technischer Begriff für das, was wir jetzt als Altes Testament ansehen. Wir finden das immer wieder bei Jesus, dass er diese zwei Begriffe verwendet, um das alles, was Gott vorher offenbart hatte, zu beschreiben in diesen zwei Worten. Und das Gesetz, wenn wir genau auf den Wortlaut schauen wollten, das war das mosaische Gesetz, die fünf Bücher Mose. Und in diesem Gesetz enthalten waren drei verschiedene Richtungen des Gesetzes. Da war einmal das moralische Gesetz, so Gottes moralisch-ethischer Standard, vor allen Dingen in den zehn Geboten zu finden. Und dann gab es dort den zivilen Gesetzesteil, Bestimmungen, die besonders für das Volk Israel in der damaligen Zeit gedacht waren. Und dann gab es noch den zeremoniellen Teil des Gesetzes, das Zeremonialgesetz. Und dort waren alle Bestimmungen von Opfer und Riten und Reinheitsvorschriften und Tempel und all diesen Dingen enthalten. Und die Propheten, demgegenüber waren halt all die Männer, die geweissagt haben. Auch Mose war ein Prophet und David war ein Prophet und dann die Propheten, wie wir sie dann auch als in den Büchern kennen, Jesaja, Hesekiel und Jeremia. Und Jesus sagt jetzt hier, diese Dinge, das Gesetz und die Propheten, die haben noch eine Bedeutung. Und ich sage euch, welche. Ich bin gekommen, sie zu erfüllen. Jesus sagt damit eigentlich, ich bin das, worauf das Gesetz und die Propheten hindeuteten und hinführten und hinwiesen. Ich bin sozusagen das Endziel und der Endpunkt von all dem, wovon das Gesetz und die Propheten geredet haben. Er hat das Gesetz und die Propheten erfüllt. Und Jesus sagte es selber in Matthäus 11, Vers 12 und 13. Dort sagt Jesus zum Beispiel, denn alle Propheten oder aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt. Bis auf Johannes. Und dann hört es auf. Gott hat geredet, so wie es in Hebräer 1 steht. Und dann kommt Jesus und das Reden Gottes hört auf. Jetzt ist er da, von dem das ganze Alte Testament gesprochen hat, hat auf ihn hingedeutet. Und jetzt ist er da. Und die Frage ist, welche Bedeutung hat das denn jetzt? Wenn Jesus gekommen ist, sind die Dinge dann jetzt sinnlos und bedeutungslos? Und da gibt Jesus eine Antwort, die uns dann auch wirklich ins Nachdenken bringen sollte. Nämlich Jesus sagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Da habe ich richtig dran gerungen. Was bedeutet das bitte? Weil vieles von dem, was wir in dem Gesetz lesen, daran halten wir uns doch nicht mehr. Aber Jesus sagt ja hier in diesem Vers, dass es noch eine Bedeutung hat. Es gibt viele, die erklären das so, dass vieles von dem Gesetz nicht mehr gilt, aber dass der moralische Teil des Gesetzes, zum Beispiel die 10 Gebote, die gelten noch. Aber wenn wir uns hier diesen Vers nochmal anschauen, dann sehen wir nicht, dass Jesus irgendwie eine Ausnahme macht und sagt, Leute, das Gesetz zählt aber nicht die zeremonial und auch nicht die zivilrechtlichen Gesetze, sondern nur das moralische Gesetz. Das bleibt bestehen. Jesus macht keine Unterscheidung. Jesus sagt hier, das Gesetz, ohne es zu unterscheiden, bleibt bestehen. Wie lange? Ganz klar, bis Himmel und Erde vergehen. Das heißt, bis diese Welt zum Ende kommt, hat das Gesetz eine Bedeutung. Und dann sagt er weiter, bis es alles geschieht. Das heißt, in dem Gesetz und in den Propheten im Alten Testament sind Dinge aufgeschrieben, deren Bedeutung nicht aufgehört hat und deren Bedeutung sich noch erfüllen wird. Und die Begrifflichkeit, die Jesus hier gebraucht, vom Jota und vom Strichlein, das Jota, das war der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und das Strichlein war der kleinste Teil vom kleinsten Buchstaben. Ja, manchmal gebrauchte man kleine Striche, um Buchstaben zu unterscheiden und Buchstabengruppierungen. Und Jesus sagt, bis ins kleinste Detail hat das Gesetz seine Bedeutung und verliert diese nicht. Und für uns ist die Frage, was machen wir damit? Sollen wir uns noch daran halten? Oder wie sollen wir das bitte schön verstehen? Und ich denke, zuallererst müssen wir nochmal zurückgehen zu dem, was Jesus sagt in Vers 17. Ich bin gekommen, zu erfüllen. Ich bin gekommen, dem Gesetz und all dem, was vorher geschrieben wurde, die richtige Bedeutung zu geben, es richtig zu vollenden und ins richtige Licht zu stellen. Das sagt Jesus eigentlich. Ich bin der eigentliche Sinn von all dem, was geschrieben wurde. Und wir können mal auch in die Schriften reinschauen. Zum Beispiel der Matthäus selber berichtet an 4, 5 Stellen vor dieser Stelle in Matthäus 5 davon, dass sich Dinge erfüllt haben. Propheten haben gesprochen und es hat sich so erfüllt. Zum Beispiel hier habe ich 5 Stellen angeschrieben. Ich werde sie jetzt nicht alle durchlesen, aber sie sind alle einfach nur von Matthäus aufgeschrieben, um uns dahin zu führen, dass Jesus schon im Alten Testament vorausgesagt wurde. Wir lesen von Jesus an keiner Stelle im Alten Testament. Sein Name wird nicht erwähnt. Und trotzdem war es für die biblischen Autoren des Neuen Testamentes immer wieder ein Hinweis, dass sich Dinge erfüllt haben in der Person von Jesus. Hier zum Beispiel, ich lese mal einen, das aber ist alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe eine Jungfrau. Der Engel kommt zu Maria und sagt ihr, du wirst schwanger werden. Und Matthäus sagt, schon in Jesaja war darüber geschrieben. Und so gibt es immer wieder im Neuen Testament Stellen, die ganz deutlich darauf hindeuten, dass Jesus vorausgesagt wurde und dass es sich erfüllt hat. Und wenn man das so grob zusammenfassen würde, wie hat das sich eigentlich jetzt zugetragen, diese Erfüllung des Gesetzes, diese Erfüllung der Propheten? Da müssen wir eigentlich sagen, Jesus hat das Gesetz erfüllt durch seine Person. Es gibt manche, die sagen, ja, Jesus hat das Gesetz erfüllt, indem er hier auf der Erde lebte und die Forderungen des Gesetzes vollständig auslebte und gehorsam war. Aber das greift zu kurz. Die Person Jesus und sein Auftreten hier auf der Erde war das Zentrum der Geschichte. Darauf lief alles hinaus und alles im Alten Testament war nur ein Vorschatten und eine Vorbereitung auf dieses Ereignis, dass Jesus kommt und alles erfüllt. Und er selber, Jesus, hat darüber geredet, zum Beispiel in Johannes 5, Vers 39. Dort sagt er den Schriftgelehrten und Pharisäern der damaligen Zeit: Ihr erforscht die Schriften, ihr lest das ganze Alte Testament durch, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Jesus sagt es. Sie sind es, die von ihm zeugen. Er ist im Alten Testament enthalten. Es deutet auf ihn hin. Oder in Lukas 24, Vers 27. Jesus ist im Gespräch mit zwei richtig frustrierten Emmaus-Jüngern. Die dachten, Jesus würde als neuer Herrscher auftreten. Und ihre Hoffnungen sind enttäuscht, denn er wurde gekreuzigt. Und dann trifft Jesus sie nach der Auferstehung und spricht mit ihnen und fängt dann an, in Vers 27, und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Ich wäre da so gern dabei gewesen, Jesus mal zuzuhören, wie er das Alte Testament nimmt und mit uns da durchgeht und erzählt, da bin ich und da bin ich und da bin ich. Und dann auch in Kapitel 24 am Ende, als Jesus seinen Jüngern eigentlich Tschüss sagt und sich verabschiedet, auch dort sagt er dann in Vers 44, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Das heißt, Jesus verleiht dem Alten Testament eine Bedeutung und eine Autorität, die wir vielleicht oft sogar schon lange verloren haben. Aber für Jesus war das das Buch, das auf ihn hindeutete. Und eigentlich auch sein ganzes Leben und seinen ganzen Dienst hindurch gebrauchte er immer wieder auch Stellen aus dem Alten Testament, um Dinge zu erklären und auf sich hinzuweisen. Jesus erfüllt das Gesetz durch seine Person und durch sein Leben, durch seinen Gehorsam, dass er die Forderungen des Gesetzes vollkommen erfüllt und kein Gesetz auslässt. Am Ende seines Lebens stellt Jesus die Frage, wer von euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Ich habe das Gesetz nie übertreten. Und dann letztendlich erfüllt Jesus das Gesetz auch durch und vor allen Dingen durch seinen Tod. Und all die Opfer des Alten Testamentes waren nur ein Vorschatten und ein Hinweis auf das eine Opfer, das eines Tages kommen würde. Und im Hebräerbrief können wir in aller Deutlichkeit darüber lesen, dass das Opfern aufgehört hat durch Jesus. Und hier haben wir dann gleich dieses Problem. Moment, es gibt Dinge, die haben aufgehört für uns Geltung zu haben, zum Beispiel die Reinheitsvorschriften oder die Opfervorschriften oder auch die zivilen Gesetze. Aber Jesus sagt, sie sollen nicht vergehen. Wie können wir das erklären? Ich denke, Jesus macht eigentlich deutlich, es gibt das Alte Testament und dieses hat Bedeutung. Auch wenn die Opfervorschriften für uns nicht mehr gelten, sie gelten noch, weil sie deuten auf Jesus hin und sie sind jetzt nicht sinnlos und haben ihre Bedeutung verloren, sondern sie sind kostbar. Und auch all die anderen Vorschriften und Bücher und Geschichten, die wir lesen von David und von Goliath, Ich meine, das sind mehr als nette Kindergottesdienstgeschichten. Das sind Geschichten, die auf Jesus hinweisen und sie bleiben bestehen. Und die Frage ist an dich jetzt, wenn hier von Jesus die Rede ist, dass er sagt, diese Dinge bleiben bestehen. Wie viel Bedeutung hat das Alte Testament für dich und für dein Leben? Wenn Jesus sagt, es hat Bedeutung und ihre Bedeutung hört nicht auf. Und deswegen möchte ich uns das wirklich mal fragen. Augustinus sagte, das Neue Testament ist im Alten verborgen und das Alte Testament ist im Neuen offenkundig. Ich lade dich ein. Es gibt bei uns und auch in unserer Christenheit Bewegungen, die denken, man braucht nur noch das Neue Testament. Und es werden Bibelausgaben gedruckt und ich will jetzt nicht die Gideons angreifen, aber da fehlt was. Ich meine, es ist gut, dass die Gideons Bibel verteilen und dass da die Psalmen und die Sprüche drin sind. Aber es fehlt etwas. Und wir vermitteln damit den Menschen einen Eindruck, dass wir nur das Neue Testament bräuchten und das Alte Testament bedeutungslos ist. Aber Jesus sagt, es hat Bedeutung. Und ich möchte dich fragen, hat es für dich Bedeutung? Hast du schon mal das Alte Testament durchgelesen? Ganz, von vorne, von 1. Mose bis Maleachi. Ich weiß, das ist nicht einfach und das würde ich auch keinem Christen, der frisch zum Glauben kommt, empfehlen. Fang mal an bei Mose und erfreue dich an den Gesetzesvorschriften. Da wirst du richtig erheitert werden, was den christlichen Glauben angeht. Aber ich glaube, dass wir als reifere Christen auch uns sättigen sollten im Alten Testament. Darin sollten wir genauso zu Hause sein und nicht meinen, dass wir alt sind. Und das, was wir jetzt haben in unserer Zeit, wir sind neutestamentliche Christen. Nein, wir sind Bibelchristen. Wir sind Menschen, die Gottes Wort in ihrer Vollständigkeit wertschätzen und das Alte Testament und vielleicht so manche zähe Opfervorschriften, lass uns die gebrauchen, um zu wissen, die deuten auf etwas hin. Und wenn ich in den Opfern lese, dann quäle ich mich dadurch. Und dann habe ich eine Last auf dem Herzen. Und dann weiß ich, die Menschen damals, die mussten das wirklich erfüllen. Aber ich weiß, Jesus hat es erfüllt und er ist gekommen aus das bessere Opfer. Und dann kriege ich eine Freude. Mitten in all dem Blut und dem Dreck von Gedärmen und Feuer, das lodert mit all den Dingen. Lasst uns das Alte Testament, das Gesetz und die Propheten nicht als etwas Altes, Verkommenes abtun, sondern als etwas, was hinweist auf Jesus, was Jesus groß macht. Und lasst uns Jesus im Alten Testament wertschätzen. Jesus verleiht im Alten Testament eine Autorität, die viele von uns lange verloren haben. Und wenn wir wissen wollen, wer Jesus wirklich ist, können wir das Alte Testament nicht außen vor lassen. Und deswegen lasst uns daran festhalten. Die nächste bedeutende Aussage, die Jesus dann macht, ist, ja, wenn Jesus diese Beziehung zum Gesetz hat, welche Beziehung haben wir als Christen dann zu diesem Gesetz? Und da sagt Jesus dann, wer nun eines von diesen geringsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Ich meine, die Frage kam auch für die Menschen damals. Ja, Jesus, wenn du jetzt hier bist und das Gesetz erfüllt hast, was ist dann mit uns? Müssen wir das Gesetz überhaupt halten? Die Frage ist auch, was bedeutet das, was Jesus hier sagt, wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst? Fest steht, Jesus selber hat einige Gebote aufgelöst, zum Beispiel die Opfervorschriften oder die Reinheitsvorschriften. Die haben sich erfüllt in Jesus und haben keine Bedeutung mehr. Und deswegen dürfen wir auch mit freiem Gewissen in den Gottesdienst kommen, ohne zu opfern. Aber welche Gebote meint Jesus denn hier, wenn er von den geringsten Geboten spricht? Ich glaube, wir können einerseits davon ausgehen, dass es die moralischen Gebote sind, die Gott uns im Alten Testament gegeben hat, wie zum Beispiel die 10 Gebote. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass es jetzt darum geht, dass Jesus mit seiner Lehre auch das moralische Gesetz und seine Forderung ganz neu in den Mittelpunkt gestellt hat. Und wir brauchen nicht denken, wir sind Christen, die sind frei vom Gesetz. Wir brauchen uns nicht mehr kümmern, wir sind gerettet durch Gnade. Und so leben wir unser Leben und meinen, wir hätten keine Gebote mehr, an die wir uns halten sollen. Und so leben wir ein Leben voller Gesetzlosigkeit in dem Sinne. Aber Jesus sagt hier, Leute, die Gebote haben Bedeutung. Und er sagt auch in Johannes 14, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Unabhängig davon, ob wir wissen, was Jesus hier damit meint, diese geringsten Gebote, wissen wir und müssen wir uns vor Augen führen, dass Jesus sagt, er hat uns, und vor allen Dingen auch, wenn wir dann jetzt weitergehen in die Bergpredigt, Gebote gegeben, Anweisungen gegeben, wie wir leben sollen. Das Neue Testament ist voll von geringsten Geboten, die Jesus uns einlädt zu halten. Gehorsam gehört zum Christenleben dazu. Nicht als ein Weg, um vor Gott bestehen zu können, sondern als eine Auswirkung, weil Gott uns zu neuen Menschen gemacht hat, weil er uns zu Bürgern seines Reiches gemacht hat. Und so fordert Jesus Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Und sind sie noch so klein? Und jeder von uns mag vielleicht daran denken und hat vielleicht jetzt Gebote im Kopf, die er für gering hält. Aber Jesus sagt hier, auch die kleinen Gebote sind für ihn wichtig und sollen wir einhalten. Und hier sagt er dann, dass es Abstufungen geben wird im Reich der Himmel. Reich der Himmel ist ja der technische Begriff für das Reich Gottes. Und es gibt Abstufungen. Es gibt Menschen auch unter uns, die sind nicht so gehorsam und die vermitteln auch keinem, dass man gehorsam sein sollte gegenüber den Geboten. Und andere, denen ist das wichtiger und die wollen mehr darüber lehren und andere auch darauf hinweisen. Und Jesus sagt hier, Menschen, die sich nicht kümmern um meine Gebote, die werden gering heißen. Also es sind Menschen, die werden wahrscheinlich dann auch im Himmel einen geringeren Lohn empfangen. Andere aber, die Gebote Jesu ernst nehmen und sich daran halten wollen und andere auch darin ermutigen und unterrichten, die werden groß heißen. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, was hast du für eine Einstellung gegenüber den Geboten? Ich glaube nicht, dass wir dadurch dahin kommen sollten, oh, jetzt werden wir richtig gesetzlich, vorsichtig, was predigt er da? Aber wir müssen begreifen, es gibt hier in diesem Buch Dinge, die wir tun sollen und Dinge, die wir lassen sollen. Und die sind für uns wichtig. Und wir sind davon nicht befreit, weil Jesus das Gesetz erfüllt hat. Aber dann ist die Frage, die die Menschen dann wirklich umgehauen hat, das ist hier der Vers 20. Jesus sagt ihnen, ihr sollt die Gebote halten, ihr werdet groß heißen, wenn ihr sie tut und lehrt, und gering heißen, wenn ihr sie nicht tut. Und die Menschen waren jetzt bewegt von der Frage, okay, was müssen wir jetzt tun? Welche Gebote sollen wir halten? Können wir es überhaupt? Und dann sagt Jesus etwas, was die Menschen damals wahrscheinlich richtig umgehauen hat und was auch uns eigentlich berühren und umhauen müsste. Es ist nämlich dieser Vers, den Jesus dann sagt, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus fordert hier von den Menschen, die da um ihn herum sitzen, eine Gerechtigkeit und einen Lebensstil, der den der Pharisäer und Schriftgelehrten weit übertrifft. Und das war für die Menschen ein Schock, weil die Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren die Menschen, zu denen man aufschaute. Das waren die Menschen, die alles richtig machten. Das waren die Menschen, die Gebote einhielten. Da gab es 248 Gebote und 365 Verbote. Und um die zu halten, musste man ein Profi sein. Und Profis waren die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und es gab damals die Meinung, dass wenn es Menschen gewährt werden würde, in den Himmel zu kommen, dann waren das diese zwei Gruppen, Schriftgelehrten und Pharisäer. Und auf einmal sagt Jesus dieses: Ihr müsst besser sein Aber lass uns kurz drüber nachdenken. Wer sind diese zwei Gruppen, Schriftgelehrten und Pharisäer? Das waren Jesu Lieblingsfreunde, sage ich mal. Mit denen hat er immer wieder zu tun gehabt. Das ganze Matthäus-Evangelium spricht darüber und alle Evangelien berichten von dem Konflikt, den Jesus mit diesen Personengruppen hatte. Schriftgelehrten, das waren die Männer, die in der Schrift wirklich drin vertieft waren. Die haben darin gelebt, die haben die Schrift studiert, die haben die Schrift abgeschrieben und ihr ganzes Leben war auf die Lehre und das Leben der Schrift ausgerichtet. Und dafür wurden sie von den Leuten bewundert. Und dann die Pharisäer, das waren Menschen, die wegen ihrer Frömmigkeit bewundert wurden. Pharisäer bedeutet auch Separatist. Das waren Menschen, die haben sich abgesondert. Die waren etwas Besonderes. Und die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie dem mosaischen Gesetz noch einen moralischen Kodex aufgesetzt haben, der noch viel anspruchsvoller und viel schwieriger war zu halten. Und die Leute haben gesagt, wow, die haben sich noch Gesetze gemacht, die weit über das mosaische Gesetz hinausgehen. Die haben Regeln über Regeln aufgestellt, die das Gesetz auch eigentlich nie gefordert hat. Zum Beispiel gibt es ein Gesetz, dass man sich, das im Alten Testament gab es das Gesetz, dass man, die Juden sollten fasten, einmal im Jahr. Und die Pharisäer haben ein Gesetz daraus gemacht, dass sie zweimal die Woche gefastet haben und sich dabei auch noch toll gefühlt haben. Also, diese zwei Gruppen von Menschen waren der Inbegriff von Religiosität und Tugendhaftigkeit. Und Menschen der damaligen Zeit, die mussten sich jetzt sagen, wenn sie das lasen oder hörten von Jesus, wie er sagt, ihr müsst besser sein, dann würden sie sagen, das schaffe ich nie. Wie soll ich denn das bitte erreichen? Und Jesus macht jetzt hier diese Aussage, die damals brisant war. Und ich glaube, wir müssen uns dieser Brisanz auch heute stellen. Dieser Frage nach Religion und wie können wir eigentlich vor Gott bestehen, wenn Jesus sagt, wir müssen sogar besser sein als diese religiösesten Menschen der damaligen Zeit. Ich möchte mit uns kurz über Religion nachdenken und was die Religion der Pharisäer hier ausgezeichnet hat. Was ist das Kennzeichen von Religion? Hier gemessen am Beispiel der Pharisäer. Religion besteht aus einem System von Regeln, die es einzuhalten gilt. Da haben die Pharisäer und Schriftgelehrten sich ausgezeichnet. Sie haben sich Regeln über Regeln gesetzt, die sie einhalten wollten. Und das war für sie der Weg, zu Gott zu kommen. Und eigentlich zeichnen sich alle Religionen unserer Zeit dadurch aus. Der Islam und der Buddhismus und der Hinduismus und das Judentum. Alle Religionen haben Regeln, die man einhalten soll und dann kommt man schon zu Gott. Das ist das Kennzeichen von Religion. Und die Frage ist heute Morgen, welche Regeln stecken in unseren Köpfen? Regeln, die wir uns selber gesetzt haben. Regeln, wo wir meinen, ein Christ muss so und so sein. Ein Christ muss auf jeden Fall 52 Sonntage im Jahr im Gottesdienst sein. Ein Christ muss auf jeden Fall im Hauskreis sein. Ein Christ darf auf keinen Fall lange Haare haben. Versteht ihr? Auch wir kreieren in unserem Kopf Regeln über Regeln und meinen, das ist der Weg, vor Gott bestehen zu können und leben zu können. Ein richtiger Christ zum Beispiel, der trinkt nicht, der raucht nicht und der flucht nicht und der betrügt nicht seine Frau. Das sind die Regeln, die wir uns ansetzen und meinen, wenn wir diese erfüllen, nicht fluchen, nicht trinken, nicht rauchen, nicht Steuer hinterziehen, dann sind wir Menschen, die Gott annimmt. Aber ich sage euch, das ist Religion. Das ist Religion der Pharisäer und Schriftgelehrten. Christsein besteht nicht aus Regeln. Aber machen wir weiter. Was ist das nächste Kennzeichen von Religion? Die Welt besteht aus bösen und guten Menschen. Religiöse Menschen denken, sie sind die Guten und alle, die sich nicht an die Regeln halten, das sind die bösen Menschen. Und da gibt es ein Beispiel in Lukas 18, dort berichtet Jesus von einem Gleichnis, er kreiert es und erzählt von einem Pharisäer und einem Zöllner. Und ich will das gerade mal lesen. Und hier merken wir klassischerweise, wie ein religiöser Mensch meint, er wäre etwas Besseres. Und dort schreibt dann der Lukas, der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen. Ich danke dir, dass ich etwas Besseres bin. Und ich möchte uns fragen, glauben wir, dass wir durch unseren Glauben etwas Besseres sind? Durch die Gespräche, die ich schon mit Christen hatte, habe ich das hin und wieder rausgefunden. Dass man meint, man ist nicht der schlimme Finger, der Alkoholiker, der Ehebrecher, der Hartz-IV-Empfänger. Das bin ich nicht. Ich bin ein moralisch feiner Bürger. Ich bin was richtig Gutes. Das ist Religion und hat nichts mit dem zu tun, worum es Jesus hier geht. Und Jesus prangert diese Einstellung an, zu meinen, man ist etwas Besseres. Wir sind alle Sünder, die abhängig sind von der Gnade Gottes. Und das ist die Erkenntnis, die wir haben müssen. Als nächstes, was ist das Kennzeichen von Religion? Religion konzentriert sich fast ausschließlich auf das äußere, sichtbare Leben einer Person. Es geht nur darum, wie du nach außen erscheinst, was für ein Bild du abgibst. Und es geht überhaupt nicht darum, wie es in dir aussieht. Und das war das, was Jesus an den Schriftgelehrten und Pharisäern so gehasst hat. Wir müssen es wirklich so sagen, Jesus hat diese Heuchelei der Schriftgelehrten und Pharisäer gehasst. Und Jesus hasst Heuchelei bei dir und mir heute noch genauso. Jesus will nicht, dass wir meinen, nur wenn wir Dinge tun, nach außen hin und als fromme Christen erscheinen, sind wir Menschen, die zu ihm gehören und bei ihm ankommen. Jesus sagt dir etwas ganz anderes. Und auch hier habe ich eine Bibelstelle, die das ganz deutlich macht, was er den Menschen da vorwirft. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von toten Gebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Jesus hat die Herzen gekannt und Jesus kennt auch dein und mein Herz. Und Jesus kennt jeden Funken von Heuchelei und gespieltem, frommem Christentum. Und Jesus möchte dich davon befreien und möchte dich einladen, nicht auf das Äußere, dein Erscheinungsbild zu achten, sondern schau doch mal in dich und wie dreckig es da aussieht und wie viel Reinigung du da brauchst. Religion will immer nur nach außen hin erscheinen. Wie viel Gottesdienstbesuch, wie viel Geld ich spende, wie viel ich in der Gemeinde diene, wie viel Leistung, tun, ansehen. Aber das ist Religion. Und Jesus sagt, darum geht es nicht. Und dann als nächstes, als viertes Kennzeichen von Religion. Religion sucht nach Gerechtigkeit, aber sie findet sie nur in sich selbst. Das ist das, was die Pharisäer auszeichnete. Und das, was vielleicht auch dich auszeichnet. Du willst gerecht sein. Du willst ein guter Mensch sein. Aber das Problem ist, du willst es von dir aus. Und du bist dadurch ein selbstgerechter Mensch. Und wie viele selbstgerechte Christen gibt es? Wie viele selbstgerechte Pharisäer und Schriftgelehrten gab es damals? Und Paulus, er hat auch in seinem Römerbrief anerkannt, dass es ein gutes Ziel ist, nach Gerechtigkeit zu streben. Und lass mich das mal lesen in Römer 10, Verse 2 bis 3. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Auch hier sind wir alle, wollen nach Gottes Sache streben. Dann sagt Paulus weiter, das kann ich bezeugen. Also Paulus spricht über die Juden, ja. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Wir von uns aus können nicht gerecht werden. Wir können nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen. Warum nicht? Weil wir sie nicht haben. Paulus sagt es in Römer 3, Vers 10, es gibt keinen Menschen, der gerecht ist. Und kein Mensch kann von sich aus die Anforderungen und Maßstäbe Gottes erfüllen. Und es ist zum Scheitern verurteilt, wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten wollen. Wir verpassen völlig, was Gott will. Und jetzt ist die Frage, wie denn bitteschön sollen wir denn das, was Jesus von uns will, erfüllen? Wie sollen wir leben als Christen? Wie sollen wir die Gebote und Forderungen in diesem Buch erfüllen, wenn wir begreifen, wir können es nicht? Wenn wir begreifen, da ist eine Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, eine äußere, die wir nicht erfüllen können, auch nicht wollen, wie schaffen wir dann diese Gerechtigkeit, die Jesus fordert, die tiefer geht, die besser ist? Der Apostel Petrus schreibt in seinem Brief etwas, was uns jetzt dann auch helfen kann. Und er sagt dort in 1. Petrus 3, Vers 18, denn es hat auch Christus gelitten für die Sünden, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Liebe Gemeinde, das ist die einzige Hoffnung, mit der wir vor Gott bestehen können. Es ist das, was Jesus getan hat, der als Gerechter für ungerechte Menschen starb, um uns zu Gott zu bringen. Die Gerechtigkeit, die wir brauchen, um vor Gott bestehen zu können, um in das Reich der Himmel hineinzukommen, ist eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird. Und hier habe ich auch noch mal einen Vers. Die bessere Gerechtigkeit, die wir brauchen, ist ein Geschenk, das wir durch den Glauben erhalten. Und hier sagt Paulus in einer eindrücklichen Weise, er war ja ein Mann, der hat die Regeln alle eingehalten. Aber er hat irgendwann begriffen, das reicht nicht. Und dort sagt er dann, darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Wir können vor Gott nur bestehen durch eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird durch den Glauben. Glaubst du daran, dass jemand dir eine Gerechtigkeit geben kann? Und das ist der zweite Punkt. Die bessere Gerechtigkeit, da kommt nichts mehr. Die bessere Gerechtigkeit, die bekommen wir von Gott zugerechnet oder zugesprochen, implantiert. Jesus hat diese Gerechtigkeit und er stellt sie uns zur Verfügung und wir bekommen sie durch den Glauben angerechnet. Da haben wir es. Sie ist ein Geschenk, das uns von Gott zugerechnet oder angerechnet wird. Und als letztes, diese bessere Gerechtigkeit ist ein Geschenk und es ist die Grundlage unseres Lebens. Ich möchte, dass wir das begreifen, wir von uns aus und auch das, was Jesus dann in der Bergpredigt weiter ausführt, können das nicht erfüllen. Und das sagt auch Paulus in Römer 8, Verse 2 bis 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, wir können das Gesetz nicht erfüllen. Wir sind Menschen, wir sind fleischliche Menschen. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Jesus wurde Mensch, einer von uns. Und wurde zur Sünde, wie Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 21. Jesus wurde für uns zur Sünde. Und Gott verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gesetzesforderung in uns erfüllt werden kann. Das heißt, da ist etwas geschehen vor 2000 Jahren am Kreuz. Das glaubst du heute und es wird dir angerechnet und der Geist Gottes, er lebt in dir und er hilft dir, diese Forderungen und diese Gerechtigkeit auszuleben. Und deswegen lass es mich sagen, häng dich an Jesus. Glaub an Jesus, vertrau Jesus und leb mit Jesus, um vor Gott bestehen zu können, hast du keine andere Hoffnung. Ich möchte, dass wir das begreifen. Wir können vor Gott nicht anders bestehen als durch Jesus und die Gerechtigkeit, die er uns überträgt. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Gesetz erfüllt hast. Das ganze Alte Testament hat auf dich hingewiesen. Und du warst das Zentrum und du bist das Zentrum. Herr, und ich bete da, wo wir das Alte Testament verachtet haben und es vielleicht sogar noch nie gelesen haben, noch nie wertgeschätzt haben, dass du uns damit neu begeisterst. Denn diese alten Schriften, die zeugen von dir. Und all das, was du nun als Forderungen an uns heranträgst, Herr, das können wir von uns aus nicht erfüllen. Wir wollen so gerne gehorsam sein. Wir wollen Christen sein, die deine Gebote erfüllen und die dir dadurch zeigen, dass wir dich lieben. Aber wir wollen nicht gesetzlich sein und meinen, wir könnten das aus uns heraus schaffen, sondern wir wollen begreifen, Jesus, dass du schon alles getan hast und wir können uns mit dir und deinem Wirken verbinden und du möchtest in uns das erfüllen, was du forderst. Und so bete ich darum, Jesus, dass du auch jetzt in den nächsten Wochen, wenn so manche schwierigen Forderungen noch an uns herangetragen werden, dass du uns hilfst, zu leben mit dir und dir zu vertrauen und zu wissen, nicht unsere Gerechtigkeit, sondern deine Gerechtigkeit hilft uns, vor dir bestehen zu können. Und so danke ich dir für dein Werk und für das, was du getan hast für uns am Kreuz, als du die Sünde getragen hast, die mich und uns alle ausmachte und du hast sie weggetan. Und jetzt dürfen wir befreite Sünder sein, die leben in der Gerechtigkeit, die du gibst. Danke dafür. Amen.